www.kamikaze-radio.de. Ich habe jetzt die Band Rawside am Telefon. Hallo.
Hallo, hier ist Henne von der Band Rawside. Bin heute Abend auch der einzige Vertretene von der Band. Die anderen müssen arbeiten, sind krank oder im Urlaub.
Der Henne, du bist der Sänger von Rawside.
Genau.
Auch Gründungsmitglied.
Ja, so sieht's aus. Also seit über 15 Jahren habe ich Rawside, sage ich jetzt mal, durchgezogen.
Ich habe irgendwo gelesen, das ist auf den Tag genau am 12. Mai 1993.
Boah, ich habe keine Ahnung, wer sich diesen Tag so genau gemerkt hat. Ich auf jeden Fall nicht, aber wenn es denn so sein soll, ja.
Okay, rein. Alles klar. Ich wollte gerade fragen, warum wisst ihr noch den Tag genau so ungefähr?
Ey, also ich habe keine Ahnung, wer den Tag aufgeschrieben hat. Ich nicht.
Okay, also wie gesagt, 12. Mai 1993. Das heißt, 17 Jahre Rawside gibt's jetzt.
Jo, ist lange her.
Ihr kommt aus Coburg.
Jein. Also ich sage jetzt mal so, der Stützpunkt der Band ist Coburg. Wir waren aber eigentlich schon immer über Franken oder Oberfranken verteilt. Also das heißt, einer von uns kommt aus Kulmbach, einer aus Lichtenfels.
Okay, alles klar.
Tut sich so 60 Kilometer Umkreis, sammeln sich so die Bandmitglieder zusammen, sage ich mal.
Rawside, war das deine erste Band, oder?
Nö, also wie bei den meisten Musikern ist es so, dass natürlich einige andere Sachen vorher schon da waren. Ich war am Anfang auch noch kein Sänger, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern habe als Bassist angefangen in der Band.
Ja.
Und dadurch, dass der damalige Sänger mit der Freundin des Gitarristen geschlafen hat.
Na, scheiße.
Da gab es ein bisschen Differenzen in der Band und ich wurde der neue Sänger.
Ja.
Und dann habe ich halt gemerkt, dass mir das eigentlich besser liegt. Und so bin ich dann beim Singen geblieben und letzten Endes auch irgendwann zu Rawside gekommen.
Das heißt, hast du Rawside gegründet oder war das von mehreren Musikern eine Idee?
Also gegründet habe ich es mit, klar.
Ja.
Aber also diese Idee, Rawside zu machen oder in der gewissen Urbesetzung zu starten, hat eigentlich schon relativ lang bei damals Ralf an der Gitarre und Eddie am Bass so im Hinterkopf geschwebt. Aber wir hatten damals eben alle noch andere Projekte oder Bands. Und komischerweise war es so, dass zum Tag X bei all den Leuten die Bands irgendwie weggebrochen sind oder halt irgendwie sich aufgelöst haben. Und dann haben wir gesagt, ey, wir probieren einfach mal, Proberaum ist noch da, gehen in den Proberaum und covern, was weiß ich, Agnostic Front, Madball, Vorkriegsjugend und sehen mal, ob wir es irgendwie so auf die Reihe kriegen. Und es hat von Anfang an eigentlich sau viel Spaß gemacht.
Okay. Ich sag mal, ihr wart ja auch schon 1995 auch auf der Schlachtrufe mit drauf.
Jo.
Das heißt, sag mal, da gründet sich, gerade in den 90ern war es ja eigentlich relativ schwer als Bands irgendwie. Heutzutage durch Internet ist ja alles wesentlich einfacher. Und dann nach 2 Jahren schon auf der Schlachtrufe zu sein, da träumen mir einige Bands heute noch von drauf, da endlich mal raufzukommen. Wie kam der schnelle Erfolg bei euch?
Erstens mal weiß ich nicht, ob ich das überhaupt so unterschreiben kann, was du gerade sagst. Ich finde eigentlich, dass es teilweise heute schwieriger ist, glaube ich, für Bands. Klar gibt's Internet und diese ganzen Mediengeschichten, um publik zu werden, aber ich sage jetzt mal, um relativ schnell eben einen gewissen Bekanntheitsgrad zu bekommen und sich vielleicht auch aus der Masse ein Stück weit raus abzuheben, das ist schon wieder eine ganze Nummer schwieriger. Dann ist auch viel schwieriger die ganze Labelkultur und diese Sachen.
Ja.
Also da einfach so ein eigenes Ding zu machen, finde ich heute viel schwieriger wie damals. Damals war noch nicht so eine ganz große Schwemme von Bands und ich glaube, dass wir auch trotzdem mit dem, was wir gemacht haben, eben so eine Mischung aus Ami-Hardcore Punk, einfach ein bisschen noch eine härtere Nummer waren, wie viele andere Sachen, die zu dem Zeitpunkt angesagt waren.
Ja.
Das war genau vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür.
Ja, ich denke mal, es passt auch, weil in den Anfang der 90er war es der Ami-Hardcore ja auch so mehr angesagt als Deutschpunk zu der Zeit.
Ja.
Und da seid ihr wahrscheinlich von der Zeit genau gut reingerutscht damals.
Also es gehört wie bei jeder großen Sache, sage ich jetzt mal, sau viel Glück dazu und einfach, man kann das gar nicht alles selbst steuern, sondern entweder klappt es oder es klappt nicht und im Endeffekt staunen wir selbst drüber, wie schnell das eigentlich damals ging. Also weil wir haben die Police Terror rausgebracht und die war binnen kürzester Zeit, also waren die ersten 500 Stück weg. Und das war eigentlich unser Problem, deswegen mussten wir dann auch zu einem Label gehen, weil wir einfach die Kohle noch nicht hatten, die nächsten 500 aufzulegen.
Ja.
Aber die Kohle von den ersten 500 Verkauften noch nicht komplett da war, weil man natürlich an Läden in Kommission und so CDs gegeben hat. Und haben uns dann eben das erste Label gesucht und ja, dann ging es einfach Step by Step immer schneller und ja, manchmal auch ein bisschen zu schnell vielleicht.
Ja, die Police Terror, glaube ich, die erste war nach 6 Monaten ausverkauft.
Ja, wenn es überhaupt so lange gedauert hat.
Also im März kam die raus, im Oktober war ausverkauft.
Ja, genau.
Oder ab Oktober, also im September ausverkauft so ungefähr.
Genau.
Und dann kamen ja auch schon gleich Radiobeiträge von euch im offenen Kanal Berlin damals.
Ja, stimmt.
Also das ging ja echt alles fix. Und dann die neue Auflage auch schon wieder ausverkauft.
Ja, also wie gesagt, so schnell konnte man gar nicht gucken, wie die CDs weg waren, was heute sich ja viele Bands wünschen würden, wir wahrscheinlich auch. Ich habe noch keine Ahnung, wie die neue Scheibe für sich verkaufen wird.
Wobei gut, ich sag mal, die Abverkaufszahlen der 90er kann man mit heute natürlich nicht vergleichen.
Nee, auf keinen Fall. Aber ich meine, ist zu Zeiten von Internet und so natürlich auch ein ganz anderer Schuh, sage ich jetzt mal. Ist klar, dass die Leute sich das downloaden, ist klar, dass sich die Leute auch CDs brennen und alles, was früher ja noch, da ist man noch mit dem Ghetto Blaster rumgelaufen.
Ja.
Ghetto Blaster, für alle, die es nicht mehr kennen, ist ein Kassettenrekorder.
Ja, das war ganz schön unhandlich, so ein Scheißgerät immer mitzunehmen früher.
Ja, sozusagen. Heutzutage hat man das Knöpfchen im Ohr und alles ist easy.
Vor allem musstest du mal aufpassen, dass das nicht geklaut wird, das Scheißding. Ja, ihr habt ja auch ganz normal damals mit Kassettentapes angefangen.
Ja.
Und das kennt ihr ja auch noch alles.
Klar.
Ihr habt ja auch von jeder CD damals, war ja auch immer LP dabei. Also es war von vornherein klar für euch, dass auch alles auf Vinyl rauskommt.
So sieht's aus. Hat sich bis dato auch nicht geändert.
Okay.
Also vielleicht auch aufgrund dessen, dass wir alle selbst ein bisschen Vinyl-Fetischisten sind.
Ja.
Und ich einfach, wie soll ich sagen, also da ist mir die Soundqualität jetzt einfach nicht so wichtig, wie dieses Stück LP im Plattenregal zu haben. Und die CD oder das kann ich mir dann eh noch auf dem Laptop ziehen oder sonst irgendwas, aber einfach die Scheibe zu haben ist schon, finde ich, was Geiles und ist so ein gewisses, hat so einen gewissen Symbolcharakter.
Vor allem, wenn man das erste Mal auspackt, der Geruch.
Ja, genau, und einfach halt das Ding in den Händen zu halten, das Booklet aufzumachen und alles, das hat schon ein eigenes Feeling, hat sowas von Weihnachten, ne? Also Geschenk auspacken und dann geht's los.
Ja, früher hat man ja auch noch zu Weihnachten Platten geschenkt bekommen.
Ja, stimmt.
Das stimmt, das war ja noch die Jugend, die Kindheit.
Ja.
Ich will mal einen Song von euch, von einem älteren Album, von der Staatsgewalt. Die Staatsgewalt war ja auch ja, mächtig erfolgreich, sag ich mal. Wann kam die raus? 97.
Jo, ich glaube, ja.
Wurde die auf der Popcom in Köln vorgestellt?
Ja.
Was war das denn für eine Geschichte?
Das damalige Label AM Music hatte so glorreiche Ideen wie, wir machen euch das Cover, wir machen euch einen Stand auf der Popcom und wir bringen euch ganz groß raus. Also das mit dem Cover hat bedingt geklappt. Wir waren mit dem Cover nicht besonders zufrieden.
Ja.
Haben die Staatsgewalt ja auch jetzt im Nachhinein nochmal selber aufgelegt und haben dann das Cover auch geändert. Ja, das mit der Popcom hat auch geklappt. Was wir da allerdings sollten, außer, ich sag jetzt mal, Freibier von den anderen Ständen schnorren, war uns auch nicht so ganz klar und wussten auch die anderen, glaube ich, nicht so ganz. Also uns wurde dann irgendein Typ, der Geschäftsführer oder der Besitzer vom Metal Hammer und vom Rockhard und was weiß ich, was alles vorgestellt. Ich meine, ist alles Dufte, aber was haben wir mit solchen Leuten zu tun im Endeffekt?
Ah, ich denke mal, das ist doch mal. Man hat mal reingeschnuppert und mal geguckt, was da los ist.
Ja, man hat mal reingeschnuppert, aber es war einfach damals auch schon ziemlich absehbar, was für eine teilweise dekadente Clique das so ist, und
Pervers.
da waren wir einfach an der falschen Adresse, und das war auch gut so.
Ja, ganz pervers gelassen ab.